Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes Wort aus Lukas Kapitel 23, die Verse 13 bis 31. Das heißt, wir fangen dort an, wo wir eben in unserer Lesung aufgehört haben. Lukas Kapitel 23, ab Vers 13. Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen. Und er sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Er musste ihnen aber anlässlich des Festes einen freigeben. Da schrie aber die ganze Menge und sprach, hinweg mit diesem und gib uns Barabbas frei. Der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Nun redete ihn Pilatus noch einmal zu, weil er Jesus freilassen wollte. Sie aber riefen dagegen und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Und zum dritten Mal sprach er zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würdige Schuld an ihm gefunden. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei und das der obersten Priester nahm überhand. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte. Und gab ihnen den frei, den sie begehrten, welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem Dürren geschehen? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am 22. Februar 1943 wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl in München zum Tod verurteilt. Noch am selben Tag hat man sie hingerichtet. Ihr Verbrechen? Sie haben an der Universität in München Flyer gegen die menschenverachtende Politik der Nationalsozialisten verteilt. Am 12. Juni 1981 wurde der Stasi-Mitarbeiter Werner Teske in Ost-Berlin zum Tod verurteilt. 2 Wochen später wurde das Urteil vollstreckt. Sein Verbrechen? Er hatte als Geheimdienstmitarbeiter Pläne gefasst, nach Westdeutschland zu fliehen. Und vor wenigen Tagen wurde in Finnland die Politikerin Päivi Räsänen vom obersten Gerichtshof zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihr Verbrechen? Sie hatte sich vor mehr als 20 Jahren in einer Broschüre auf Grundlage der Bibel kritisch gegenüber gleichgeschlechtlichen Ehen geäußert. 3 Gerichtsurteile aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Was haben diese 3 Gerichtsurteile alle miteinander gemeinsam? Alle 3 Gerichtsurteile geben nur vor, Recht zu sprechen. Aber statt dass sie das tun, wozu sie eigentlich gedacht sind, tun sie das genaue Gegenteil. Ja, und oft, wenn man von so etwas hört, spricht man von Skandalurteilen. Und wenn man sich die Weltgeschichte so anschaut, wird man feststellen, diese Welt hat schon viele Skandalurteile gesehen. Die 3, die ich eben genannt habe, sind nur eine kleine Auswahl. Aber unter all den Skandalurteilen, die es bisher in der Weltgeschichte gab, das, von dem wir hier in Lukas Kapitel 23 lesen, ist mit Abstand das größte Skandalurteil der Weltgeschichte. Jesus von Nazareth wird vom römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Tod verurteilt und das, obwohl er völlig unschuldig ist. Na, dieser Jesus, der war seit ungefähr 3 Jahren öffentlich aufgetreten. Er hat in der Zeit hauptsächlich gepredigt, ist durch die Gegend gelaufen. Außerdem hat er Wunder getan, er hat Naturgesetze außer Kraft gesetzt, er hat Kranke geheilt und er hat sogar Tote wieder lebendig gemacht. Die einen, also gerade die Leute aus der einfachen Bevölkerung, die haben ihn dafür gefeiert. Aber gleichzeitig hat er sich den Zorn der religiösen Elite auf sich gezogen. Die obersten Juden begannen ihn immer mehr zu hassen, und zwar parteiübergreifend. Ja, da gab es die Strengen, die Konservativen, die Pharisäer. Und denen war vor allem seine Botschaft der Gnade ein Dorn im Auge. Dann gab es auf der anderen Seite die Liberalen, so das Establishment, die Sadduzäer. Und denen war vor allem seine Beliebtheit ein Dorn im Auge. Und alle waren sich einig, der Anspruch, den dieser Jesus formuliert hat, nämlich der Sohn Gottes zu sein, das ist brutale Gotteslästerung, das geht gar nicht. Sie alle waren in ihrem Ego angegriffen und versuchten ihn zu töten, mehrfach sogar. Und schließlich haben sie ihn gefangen genommen und durch ihr eigenes Gericht den Hohen Rat zum Tod verurteilt. Das Problem mit diesem Urteil war nur, sie konnten ihn zwar verurteilen, aber Todesurteile vollstrecken, das durften sie nicht. Denn die politische Macht im Land, die lag nicht bei ihnen, sondern die lag bei den Römern. Die herrschten seit einem knappen Jahrhundert über Israel. Und der römische Kaiser war zwar weit weg, aber er hatte 2 Männer damals in Israel, die sozusagen seine Macht verwalteten. Das eine war ein Unterkönig namens Herodes und das andere war ein Statthalter namens Pontius Pilatus. Und die Machtaufteilung zwischen den beiden war ziemlich kompliziert. Wir haben ja eben auch gelesen, eigentlich konnten sie sich nicht ausstehen. Und die obersten Juden wussten ganz genau, wenn wir Jesus wirklich tot sehen wollen, dann müssen wir die beiden überzeugen, dass sie ihn verurteilen. Pilatus hört sich die Sache an und stellt ziemlich schnell fest, dieser Jesus ist unschuldig. Aber dann hört er, ah ja, der kommt aus Galiläa und deswegen kann ich ihn ja zu Herodes schicken. Da ist der ja zuständig. Herodes freut sich zwar, endlich mal Jesus zu treffen. Er wollte ihn schon die ganze Zeit treffen. Aber auch er will sich nicht die Finger schmutzig machen. Er lässt Jesus ein bisschen quälen und schickt ihn zurück zu Pilatus. Und so weiß Pilatus jetzt, ich muss wirklich ran. Und genau an diesem Punkt geht hier unser Abschnitt los in Vers 13. Jesus steht ein zweites Mal vor Pilatus. Wie gesagt, was dann folgt, ist das größte Skandalurteil der Weltgeschichte. So skandalös, dass es einen den Atem verschlägt, wenn man sich genauer damit beschäftigt. Aber das, was wir hier sehen, ist nicht einfach ein Skandalurteil von vor 2000 Jahren, sondern was noch viel krasser ist. Bei diesem Urteil geht es um dich. Und um mich. Ja, dieser Jesus sitzt hier auf der Anklagebank. Er steht vor Pilatus. Und ja, das ist schon 2000 Jahre her. Aber eigentlich sitzt du da. Eigentlich sitze ich da. Warum wage ich diese gewagte Behauptung? Die Antwort finden wir in dieser Predigt heute an Karfreitag unter dem Thema das Urteil über deine Sünde. Das Urteil über deine Sünde. Und wir lernen 3 Dinge über dieses Urteil. Erstens, dieses Urteil trifft den Schuldlosen. Dieses Urteil trifft den Schuldlosen. Zweitens, es übergeht den Schuldigen. Und drittens, es verschont den Schuldbewussten. Das Urteil über deine Sünde trifft den Schuldlosen, übergeht den Schuldigen und verschont den Schuldbewussten. Herr Pilatus wollte Jesus und damit seine Verantwortung elegant loswerden. Ja, das hat aber nicht geklappt, Jesus ist wieder da. Pilatus hat also diesen heiklen Fall wieder an der Backe und die Frage ist, was soll er jetzt machen? Die obersten Juden sind völlig außer sich. Ja, sie wollen Jesus unbedingt tot sehen, das merkt er. Aber die Anklageschrift, die ist dünn. Ja, diese Anklageschrift ist sogar sehr dünn. Zu behaupten, dass man Gottes Sohn ist, ist nach römischem Recht nur einfach nicht strafbar. Ja, das deutet vielleicht darauf hin, dass man komplett verrückt geworden ist, aber strafbar ist sowas nicht. Die Juden brauchen also einen Grund, um Pilatus dazu zu bringen, Jesus wirklich zu verurteilen. Wir lesen das in Vers 2 von Kapitel 23. Sie sagen, Jesus hält das Volk davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Und außerdem ist er ein politischer Aufrührer, der die Herrschaft der Römer angreift. Er hat nämlich gesagt, ich bin König. In Klammern, diese Anklage ist völliger Unsinn. Ja, bei den Steuern hat er nämlich gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also auf Deutsch, zahlt eure Steuern. Und er hat sich als König bezeichnet, ja. Aber ausgerechnet, als die Römer ihn festgenommen haben, hat er seinen Freunden verboten, mit dem Schwert für ihn zu kämpfen. Und er hat gesagt, mein Königreich ist eben nicht von dieser Welt. Pilatus ist ratlos. Er ruft die obersten Juden zu sich und sagt ihnen, Vers 14, ich habe ihn befragt, aber es tut mir leid, ich finde keine Schuld an ihm. Und Vers 15, Herodes übrigens auch nicht, also wir beide nicht. Und dadurch wird deutlich, wenn schon die beiden absolut gottlosen und korrupten Machthaber keine Schuld an Jesus finden, dann muss er wirklich unschuldig sein. Ein erster Punkt. Das Urteil über deine Sünde trifft den Schuldlosen. Pilatus denkt sich, wisst ihr, was ich mache? Vers 16, ich lasse ihn auspeitschen und dann kommt er frei. Das ist ein billiger Kompromissvorschlag. Pilatus denkt sich, ja, ich lasse ihn ein bisschen auspeitschen, er bekommt eine kleine Strafe, damit er in Zukunft vorsichtiger ist, was er so sagt, was er so von sich gibt. Aber ein Todesurteil ist völlig übertrieben. Ja, das war durchaus gängig nach römischem Recht. Aber wenn man einen Angeklagten hatte, den man nicht verurteilen konnte, dann hat er trotzdem noch so ein paar Peitschenhiebe bekommen, damit er in Zukunft noch vorsichtiger ist und dem Gericht keine Mühe macht. Aber die Juden lassen sich nicht beruhigen. Sie wollen nicht, dass Jesus ausgepeitscht wird, sie wollen ihn tot sehen. Vers 20, Pilatus probiert alles. Das bringt nichts. Die aufgepeitschte Menge brüllt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus fragt sie jetzt ganz direkt, Vers 22, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würdige Schuld an ihm gefunden. Und wieder dieser Kompromissvorschlag. Ja, darum will ich ihn züchtigen, also ein bisschen auspeitschen und dann lasse ich ihn frei. Aber er merkt schnell, mit Argumenten komme ich hier nicht weiter und auch sonst nicht. Vers 23, sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei und das der obersten Priester nahm überhand. Genau das wäre der Punkt gewesen, wo Pilatus hätte Stärke beweisen können. Wo er hätte sagen müssen, nicht der hat Recht, der am lautesten schreit, schon gar nicht dieser völlig fanatisierte Mob, sondern der hat Recht, der Schuld beweisen kann. Er hätte sagen können, hier liegen nun mal keine Beweise vor und deswegen lasse ich ihn frei. Das macht er aber nicht. Unter dem Druck der Masse klappt er zusammen. Vers 24, da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte. Und Vers 25 am Ende, Jesus aber übergab er ihrem Willen. Wieder und wieder bestätigt dieser schwache und korrupte Statthalter, Jesus ist unschuldig, wirklich unschuldig. Und der Punkt ist, wenn der das schon sagt, dann muss es stimmen. Ja, mal ein drastisches Bild dafür. Das ist so, wie wenn ein Profikiller, der schon einiges gesehen hat und einiges getan hat, wenn der von einem Mord mitbekommt und angesichts dieses Mordes völlig angewidertes Gesicht verzieht und sagt, ist das grausam. Ja, also wenn schon ein Profikiller das sagt, dann muss es wirklich grausam sein. Und wenn einer wie Pilatus hier auf die Unschuld beharrt, dann muss Jesus wirklich unschuldig sein. Denn eine Sache wird über Pilatus deutlich, über den Charakter. Es gibt nur eine Person im Leben von Pilatus, die Pilatus wichtig ist. Und das ist Pilatus selbst. Alles andere ist ihm egal. Aber selbst in ihm regt sich das Gewissen und die Frage, was ist hier eigentlich los? Dieser völlig harmlose, stumme und scheinbar auch verrückte Wanderprediger erzeugt so einen Aufstand. Wieso das denn? Den jetzt zum Tod verurteilen, das kann ich nicht machen. Aber am Ende macht er es doch. Ohne wirkliches Urteil. Nach dem Motto, ich sehe zwar keine Schuld an ihm, aber ich verurteile ihn trotzdem zum Tod. Das, was Pilatus hier oberflächlich feststellt, mit seiner begrenzten Perspektive, das zeigen uns andere Stellen in der Bibel viel deutlicher. Jesus war nämlich nicht nur unschuldig in Bezug hier auf die Anklage, er war grundsätzlich völlig unschuldig. Pilatus sagt in Vers 14, ich habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Hätte er weiter geforscht, hätte er irgendwann festgestellt, ich finde grundsätzlich keine Schuld an ihm. Wir lesen das an vielen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 15. Jesus wurde in allem versucht, wie die anderen Menschen, wie wir anderen Menschen, aber er blieb ohne Sünde. Petrus schreibt über ihn in 1. Petrus 2, er, Jesus, hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und er bezieht sich dabei auf eine über 700 Jahre alte Prophezeiung des Propheten Jesaja aus Jesaja 53, also aus dem Alten Testament. Und es bedeutet, Altes und Neues Testament bezeugen, was Pilatus hier nur oberflächlich feststellen kann. Jesus ist der einzige Mensch der Weltgeschichte, der nie etwas falsch gemacht hat. Ohne Sünde. Und ausgerechnet der wird hier zum Tod verurteilt. Warum? Weil die Leute es so wollen. Aber warum ist das hier das Urteil über deine Sünde, wie ich am Anfang gesagt habe? Die Predigt trägt ja den Titel des Urteils über deine Sünde. Naja, es kann nicht das Urteil über die Sünde von Jesus sein. Der hatte nämlich keine. Was hat also dieses Urteil mit deiner Sünde zu tun? Das sehen wir, wenn wir uns anschauen, was Pilatus in diesem Prozess noch beschließt. Ja, wir haben ja schon gesehen, Pilatus will aus dieser Nummer irgendwie wieder rauskommen. Er weiß ganz genau, ich kann hier nur verlieren. Spreche ich Jesus frei, mache ich mich zum obersten Feind der Juden. Verurteile ich ihn, dann beuge ich das Recht. Er schickt Jesus eben zu Herodes, hofft, dass der sich kümmert. Herodes schickt ihn aber wieder zurück. Also spielt er den letzten Trumpf aus, den er hat. Er denkt sich, bestimmt kriege ich sie damit rum. Denn in Jerusalem stand ja das Passafest kurz bevor. Und die Römer hatten eine Tradition, um das Miteinander zwischen Römern und Juden irgendwie einigermaßen zu sichern. Jedes Jahr zum Fest kommt ein jüdischer Gefangener frei. Einfach so. Das sehen wir hier in Vers 17. Das ist so also so eine Art kollektives Weihnachtsgeschenk von den Besatzern zu den Besetzten, nur eben nicht an Weihnachten. Und Pilatus denkt sich, so mache ich das dieses Jahr auch. Aber nicht einfach so, sondern ich gebe Ihnen dieses Jahr zwei Alternativen. Und die eine Alternative, die ist so absurd, dass sich die Leute auf jeden Fall für die andere entscheiden. Naja, es ist so ein psychologischer Trick, der ist so alt wie die Menschheit. Vor allem in der Politik beliebt. Ja, du bist Politiker und du willst, dass die Leute irgendetwas gut finden, wo du weißt, sie finden es eigentlich nicht gut. Also gibst du ihnen zwei Alternativen. Das eine ist das, was du vorhast, wo du weißt, es ist nur so mittelbeliebt bei den Leuten. Und die andere Alternative ist so schlecht, dass sich niemand dafür entscheiden wird. Was passiert bei den Leuten? Die denken sich plötzlich, oh, ich habe die Wahlfreiheit. Und angesichts der völlig katastrophalen Alternative ist das andere doch dann gar nicht mehr so schlecht. Und plötzlich hast du als Politiker die Zustimmung zu etwas, was die Leute vorher abgelehnt hätten. So macht das Pilatus hier. Er schlägt für die Freilassung einfach zwei Leute vor. Einmal Jesus und vermutlich den schlimmsten Verbrecher, den er in seinem Gefängnis sitzen hat. Ein Mann namens Barabbas. Der saß im Gefängnis, Vers 19, wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes. Ja, heute würden wir sagen, der Mann war ein Killer. Die Wahl, vor der sie jetzt also gestellt sind, die lautet: der scheinbar verrückte, aber harmlose Wanderprediger oder der grausame Killer. Einer kommt frei. Und sein Kalkül ist vermutlich, niemand, wirklich niemand wünscht sich einen Barabbas auf freiem Fuß. Jetzt werden die sich schon für Jesus entscheiden. Falsch gedacht. Der Hass gegen Jesus ist so groß, dass sie lieber Barabbas freisehen wollen als Jesus. Vers 18, da schrie aber die ganze Menge und sprach: hinweg mit diesem, Jesus, und gib uns Barabbas frei. Und kurz später, Vers 21, sie aber riefen dagegen: kreuzige ihn, und damit meinen sie nicht Barabbas. Und das, obwohl Barabbas das ja verdient hätte. Es ist nicht nur so, dass der unschuldige Jesus verurteilt wird. Es ist jetzt auch so, dass der schuldige Barabbas kurz vor der Freilassung steht. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Das Urteil über deine Sünde übergeht den Schuldigen. Wenn man so will, haben wir es hier mit einem doppelten Skandalurteil zu tun. Pilatus merkt nämlich schnell, dass seine letzte Trumpfkarte dich zieht. Er versucht noch einmal, sie zu überreden, Vers 20 und nochmal Vers 22. Aber ihr Geschrei, das wird nur einfach immer lauter. Und an diesem Punkt gibt Pilatus nach. Er merkt jetzt, ich hab keinen Trumpf mehr in der Hand. Er merkt, dass kein Argument mehr hilft. Und er ist einfach zu schwach, um seinen Mann zu stehen. Vers 24, da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte und gab ihnen den frei, den sie begehrten, welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Der Schuldige kommt frei. Der Unschuldige wird verurteilt. Ein doppeltes Skandalurteil. Und spannend ist, wie Gottes Wort hier die beiden Hauptdarsteller nennt. Jesus ist Jesus. Aber Barabbas bleibt namenlos. Er ist der in Vers 25, der wegen eines Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden war. So wird er hier genannt. Ja, und es ist ja nicht so, als wüssten wir das nicht schon, denn in Vers 19 wird genau das Gleiche über ihn gesagt. Aber was Gottes Wort uns hier zeigen möchte, ist, hier wird nicht einfach irgend so ein Typ freigelassen, den eh keiner kennt. Hier kommt ein gemeingefährlicher Schwerverbrecher frei. Und das macht die Schuld der schreienden Juden nur noch größer. Denn sie halten Barabbas, selbst Barabbas, für wesentlich moralisch aufrichtiger als Jesus. Aber das ist hier noch nicht mal der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, ein Schuldiger kommt frei, weil für ihn ein Unschuldiger verurteilt wird. Es ist wie eine Vorschau auf das, was in ein paar Stunden am Kreuz passieren wird. Jesus bekommt das Urteil, was er nicht verdient, um Menschen, die es verdienen, von diesem Urteil zu befreien. Barabbas ist also ein Bild für dich. Denn genau wie Barabbas sitzt jeder Mensch zunächst einmal im Gefängnis. Ich meine jetzt nicht so ein Gefängnis mit Mauern und Gittern, sondern ich meine ein Gefängnis der Hoffnungslosigkeit. Der Hebräerbrief sagt einmal über den Menschen ohne Gott, er ist in Todesfurcht gefangen. Das bedeutet, jede Freude, die ein Mensch in diesem Leben hat, die ist getrübt durch die Aussicht auf den Tod. Die ist getrübt durch die Aussicht auf die eigene Endlichkeit. Es ist ein unsichtbares Gefängnis, aber es ist schlimmer als jede reale Zelle. Und die meisten Menschen die heute in diesem Gefängnis sitzen, die halten sich für weit besser als Barabbas. Ja, das habe ich schon auf dem Kerbholz. Das ist erst ein paar Jahre her gewesen. Da hatte Jesus in einer Predigt Folgendes gesagt. Hat gesagt, schon wenn du deinen Mitmenschen Böses wünschst oder Böses über sie sagst, bist du des Mordes schuldig. In anderen Worten, du hältst dich für moralisch aufrichtig, aber du bist ein Mörder. Und auch wenn du ziemlich frei herumläufst in dieser Welt, verdienst du den Tod. Übrigens genau wie Barabbas. Und deswegen sitzt du in deinem unsichtbaren Gefängnis der Todesfurcht. Und deswegen wurde Jesus unschuldig zum Tod verurteilt, um dich aus diesem Gefängnis zu befreien. Ich bin ganz ehrlich, mich würde sehr interessieren, was Barabbas gedacht hat. Er sitzt an diesem Tag in seiner Zelle, vielleicht hat er draußen die Schreie gehört, kreuzige ihn und sich gefragt, was ist da los? Und plötzlich geht die Tür auf und Barabbas ist ein freier Mann. Was ausgelassene Freude bei ihm? Vielleicht die pure Erleichterung? Und dabei war diese Befreiung ja nur teilweise. Denn in seinem Gefängnis der Todesfurcht, in seinem unsichtbaren Gefängnis, da saß er ja nach wie vor. Wie viel besser haben es da du und ich? Wir sind befreit durch Jesus Christus aus dem Gefängnis der Todesfurcht. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem, was kommt, auch nicht vor dem Tod, weil Jesus für uns unschuldig verurteilt wurde. Jesus und Barabbas. Es gibt noch einen Hinweis darauf, dass Gottes Wort sie ganz bewusst nebeneinander stellt. Der Name Barabbas bedeutet nämlich Sohn des Vaters. Und Jesus ist ja der Sohn des Vaters schlechthin. Das heißt, vor Pilatus stehen hier zwei Söhne des Vaters. Der eine wird unschuldig zum Tod verurteilt. Der andere wird schuldig freigesprochen. Alle Menschen sind wie Barabbas, gefangen in Sünde und Todesfurcht, ausnahmslos alle außer Jesus. Und das, was wir hier an Jesus und Barabbas so eindrücklich sehen, das hat Martin Luther mal als den fröhlichen Wechsel bezeichnet. Meine Sünde auf ihn, seine Gerechtigkeit auf mich. Wie Paulus es in 2. Korinther 5 auf den Punkt bringt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, den Unschuldigen, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ihn hat es das Leben gekostet. Ich verdanke ihm mein Leben. Aber dabei stellt sich ja die Frage, für wen gilt dieser fröhliche Wechsel eigentlich? Hat einfach Jesus pauschal mit allen Menschen getauscht? Kommen alle Menschen aus dem Gefängnis des Todes und der Hoffnungslosigkeit so frei, so wie Barabbas hier aus seinem römischen Kerker? Die Antwort ist, so einfach ist es nicht. Und das sehen wir, wenn wir uns die Geschichte weiter angucken. Denn da wird deutlich, die Befreiung aus dem Gefängnis deines Lebens, die gibt es nur für die, die ihre Schuld einsehen und die davon umkehren. Ein dritter Punkt, das Urteil über deine Sünde verschont den Schuldbewussten. Jesus ist jetzt verurteilt. Und er wird zum Ort der Hinrichtung geführt. Und normalerweise war es so, dass die Verurteilten ihr Kreuz dabei selber tragen mussten. Aber Jesus ist durch die bisherige Behandlung mit Peitschenhieben und der Dornenkrone bereits so geschwächt, dass er sein Kreuz nicht mehr selbst tragen kann. Die Soldaten schnappen sich einfach irgendeinen Menschen vom Straßenrand und sagen, du trägst jetzt das Kreuz. Und Jesus schleppt sich weiter, jetzt ohne Kreuz. Und viele Menschen folgen ihm und stehen am Straßenrand. Viele wollen ihn tot sehen, aber es gibt auch die anderen. Es gibt auch die, die zutiefst traurig sind. Darunter vor allem Frauen, sagt uns Lukas hier. Sie weinen, ja, das ist alles so schrecklich. Und Jesus sieht das. Und auf seinem Weg nach Golgatha dreht er sich zu diesen Frauen um und sagt zu ihnen, ich weiß es sehr zu schätzen. Danke, dass ihr Mitleid mit mir habt. Nee, das sagt er nicht. Wir würden erwarten, dass er sowas sagt. Er sagt stattdessen etwas Knallhartes. Er sagt, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Und dann Vers 29, denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Ja, was will Jesus mit diesen harten Worten sagen? Er kündigt hier der Stadt Jerusalem Gericht an. Er sagt, es wird eine Zeit für Jerusalem kommen, wo es so schrecklich sein wird, dass ihr hoffen werdet, ihr hättet keine Kinder. Dass ihr hofft, lieber von einem Felsen erschlagen zu werden, als das hier miterleben zu müssen. Und dann fügt er noch ein Bild hinzu, Vers 31, denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird dann mit dem dürren geschehen? In anderen Worten, wenn man das schon mit dem schönen, grünen, lebendigen Holz macht, also mit mir, dem Unschuldigen, was wird dann mit euch passieren, die ihr durch eure Schuld so wenig lebendig seid wie totes Holz? Jesus spricht hier als Prophet. Ziemlich genau 40 Jahre nach diesen Worten haben die Römer die Stadtbevölkerung von Jerusalem so zugerichtet, wie sie hier Jesus zugerichtet haben. Teilweise sogar noch schlimmer. Im Jahr 70 nach Christus haben die Juden einen Aufstand gemacht gegen die römische Oberherrschaft und die Römer haben sich grausam gerecht. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus schreibt über dieses Ereignis: Die römischen Soldaten nagelten aus Zorn und Hass die Gefangenen, die sie ergriffen, in verschiedenen Stellungen an die Kreuze zum Spott. Und so groß war ihre Zahl, dass es an Platz für die Kreuze und an Kreuzen für die Körper fehlte. Und das ist das, was Jesus den Frauen hier ankündigt. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass Söhne oder Enkel dieser Frauen unter den Opfern waren, 40 Jahre später. Und trotzdem könnten wir sagen, boah, ist Jesus hier unsensibel, oder? Das soll der Dank sein für die Tränen der Frauen? Nein, Jesus ist hier sogar sehr gnädig. Denn er legt den Finger in die entscheidende Wunde. Denn es gibt die reale Gefahr, dass wir auf das, was hier passiert ist, so reagieren wie diese Frauen. Sich diese ganzen Ereignisse von außen anzuschauen und vielleicht auch darüber zu trauern oder sich zu empören, ist doch skandalös. Mit dem Finger zu zeigen auf Pilatus, das Weichei, und die obersten Juden, diese Verbrecher, das kannst du alles machen. Aber dann besteht die Gefahr, dass du nur von außen zuschaust. Und du glaubst, in diesem Gerichtsprozess bist du einfach Zuschauer und darfst vielleicht sogar noch ein paar empathische Tränen verdrücken. Ja, diese Frauen haben es gut gemeint. Und sie haben geglaubt, ich schaue von außen zu. Und was Jesus ihnen hier in so ein bisschen komplizierter Sprache sagt, ist Folgendes. Liebe Frauen, ihr seid nicht im Zuschauerraum. Ihr seid auf der Anklagebank. Ihr steht zwar vielleicht nicht in der Menge und vielleicht habt ihr auch nicht mitgeschrien, aber trotzdem seid ihr schuldig und verdient Gericht. Und deswegen weint nicht über mich, weint über euch. Ihr haltet euch vielleicht für besser als dieser fanatisierte Mob. Ihr haltet euch für anständiger als dieser Mörder, der gerade wegen mir freigekommen ist. Aber das Urteil, was ich hier gerade trage, das habt ihr genauso verdient wie Barabbas. Ihr habt es genauso verdient wie der, der am lautesten kreuzige ihn geschrien hat. Entweder ihr müsst euer Urteil selber tragen oder ihr begreift, dass das, was hier passiert, zwar tragisch ist und skandalös, aber dass es auch für euch die einzige Hoffnung ist.
Weint nicht über mein Schicksal, weint über euch selbst und eure eigene Sünde und die schrecklichen Folgen, die es hat, wenn ihr nicht davon umkehrt.
Es gibt ja immer wieder Filme, die versuchen, das Leben und auch die Kreuzigung von Jesus darzustellen. Und ich sehe das ehrlich gesagt ziemlich kritisch. Und ich glaube, eine besondere Gefahr ist, dass diese Filme uns einladen, einfach am Straßenrand zu stehen und zuzuschauen. Vielleicht sogar emotional total berührt zu sein, mit Tränen in den Augen, wie diese Frauen hier. Aber dabei hat Jesus uns etwas für unsere Augen gegeben. Und wir werden es nachher hier vorne feiern. Der entscheidende Unterschied zwischen einem Film, den du schaust, und einem Abendmahl, wo du teilnimmst, der ist, ein Film kannst du vom Straßenrand gucken. Beim Abendmahl stellst du dich zusammen mit anderen hier hin und sagst, dieses Urteil über Jesus, das ist in Wirklichkeit mein Urteil. Oder anders formuliert, beim Abendmahl sagst du schuldbewusst, der wahre Skandal ist nicht das Urteil, dass ein Unschuldiger verurteilt und grausam hingerichtet wurde. Der wahre Skandal ist mein Leben, was dieses Urteil überhaupt nötig gemacht hat. Wie hat Barabbas später reagiert auf diese unfassbare Freilassung? Wir wissen es nicht. Wir erfahren auch nicht, wie die Frauen reagiert haben auf die harten Worte von Jesus. Es gibt überhaupt nur eine Person, bei der wir einen Hinweis haben, darauf, wie er reagiert hat. Vers 26 wird uns nicht nur berichtet, dass ein Mann vom Straßenrand ergriffen wurde und das Kreuz tragen musste, sondern wir erfahren auch seinen Namen. Er heißt nämlich Simon von Kyrene. Und Markus fügt in seinem Evangelium sogar noch etwas hinzu. Er sagt, dieser Simon ist übrigens der Vater von Alexander und Rufus. Jetzt könnte man sagen, okay, warum tauchen diese Namen in den Evangelien auf? Und die schlüssigste Erklärung dafür ist, weil diese Familie zu den ersten Christen gehört hat. Und die ersten Leser der Evangelien kannten diese Leute. Oder sie hatten zumindest von ihnen gehört. Simons Sohn Rufus taucht später sogar in der Grußliste auf an die Gemeinde in Rom, in Römer Kapitel 16. Und daraus können wir schließen, dieser Simon hat irgendwann begriffen, ich bin hier nicht nur Zuschauer, ich bin hier mittendrin. Erst zwangsweise, weil mir die Römer das Kreuz auf den Rücken gelegt haben, aber irgendwann ist diesem Simon vermutlich aufgegangen, an diesem Kreuz hängt gleich der Unschuldige für mich, den Schuldigen. Ja, Simon hat das Kreuz getragen, aber auf Golgatha angekommen war sein Job erledigt. Denn dort hat ein anderer sich für ihn hängen lassen. Jesus stirbt, aber Simon lebt. Der fröhliche Wechsel, der gilt nicht für die, die von außen zuschauen, vielleicht sogar voller Mitleid und die vielleicht sogar empört sind. Sondern der fröhliche Wechsel gilt für jeden, der schuldbewusst einsieht. Im Grunde habe ich mit in der Menge gestanden und gebrüllt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Vielleicht nicht mit meinem Mund, aber mit meinem ganzen Leben. Denn jede einzelne Sünde schreit zum Himmel, kreuzige ihn, jede einzelne deiner Sünden. Der fröhliche Wechsel gilt für jeden, der einsieht, ich bin im Grunde wie Barabbas. Ich habe den Tod verdient, aber ich werde freigesprochen, weil der wahre Sohn des Vaters mein Urteil getragen hat. Der fröhliche Wechsel ist für jeden, der nicht einfach nur von außen zuschaut, sondern der schuldbewusst begreift, ich sitze auf der Anklagebank. Und das skandalöse Urteil über diesen Unschuldigen, das ist eigentlich meins. Amen.